herzlich willkommen, Folge 8, Musikgeschichte. Mein Name ist Marcel Koldermann, ich bin seit über 25 Jahren DJ und wir wollen in dem Podcast hier über Musik reden, über die vergangenen Musikepochen und dazu habe ich meinen Kollegen mit hier, der Jens, der auch seit vielen, vielen Jahren DJ ist und wir machen das jetzt mittlerweile, wie gesagt, bereits zum 7. Mal, das ist Folge 8, die Bibellesung von 1 lassen wir weg.
Und warum denn das?
Das will keiner mehr hören. Das
hallo erstmal.
Genau, hallo Jens. Vielleicht für euren neuen Zuschauer und Zuschauer, ne?
Zuschauer. Ja.
Wir machen irgendwann einen visuellen Podcast.
Ja, wahrscheinlich.
Für unsere Zuhörer, worum geht's hier eigentlich? Also, wir suchen uns ein Datum raus in der Vergangenheit. Heute ist es zum Beispiel der 24. November 2002. Schauen dort auf die Charts. Jeder von uns bringt 2 Songs mit in diesen Podcast und dann sprechen wir drüber, über die Musik. Wie war es damals? Jetzt reden wir zum Beispiel über eine Zeit, wo wir beide schon aktiv als DJ unterwegs waren. Vielleicht der ein oder andere Song auch von uns gespielt wurde und wir das intensiv mitbekommen.
Oder bewusst nicht gespielt wurde.
Oder bewusst nicht gespielt, das kann natürlich auch sein. Vielleicht sagt dann der ein oder andere, mein Gott, ist der Song wirklich so alt? Ja, der ist so alt. Und heute, wie gesagt, 20 Jahre geht's zurück.
Genau, aber wir möchten euch erstmal begrüßen im September 2022. Ihr habt es jetzt geschafft, nicht mehr lange bis Weihnachten. Aber jetzt gibt es natürlich Musik aus dem Jahr 2002. Vom 24.11.2002. Und das war schon eine interessante Zeit. Anfang der 2000er, der Nullerjahre, war ja ein bisschen schwierig. Wie spricht man diese Zeit aus? Wie hast du sie genannt? Nullerjahre oder?
Die 2000er Jahre.
Ja, die einen sagen halt Nullerjahre, weil immer noch die Null davor stand und man war noch ein bisschen geflasht vom Millennium von 2000 und man wusste nicht so genau, was erwartet einen so in diesen Nullerjahren oder 2000er Jahren. Aber da gab es viele schöne Sachen, die die liebe Musikindustrie oder halt die lieben Künstler hervorgebracht haben. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich ganz einfach mal starten.
Du darfst starten, aber ich würde vorher vielleicht nochmal darüber zurückgehen. Also ich habe die 2002 bis 2005, habe ich so mitgenommen, ich weiß nicht, ob du das empfunden hast, fing meines Erachtens nach das große Diskothekensterben an. Also wir hatten von den 90ern bis Ende der 2000er hatten wir große Diskotheken.
Ja, ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass die Geburtsjahrgänge halt nicht so stark beseelt waren.
Genau, und ich habe das so wahrgenommen, also eine Diskothek nach der anderen hat zugemacht, es wurde immer weniger, gerade die klassische Diskothek, wie man sie von früher kannten, jedes Wochenende, Freitag und Sonnabend oft bis zur Party, die wurden immer weniger, es wurde ging mehr in die Richtung, dass die Leute gesagt haben oder dass die Veranstalter gesagt haben, ich mache einmal im Monat was oder einmal alle 6 Wochen oder alle 14 Tage eine große Party, aber das war so,
ja,
das
habe ich das wahrgenommen. Die Glanzzeiten der 90er Jahre waren halt vorbei. Man hat sich neue Konzepte überlegt. Ich kann mich entsinnen, ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege, Terminal in Dresden war damals aktiv in den Nullerjahren und natürlich auch die DAFA, die Dance Factory und natürlich auch nach wie vor ein großen Teil der Schützenhaus.
Nicht bloß das, also gab ja noch große Diskotheken wie das Staubitzbad, der Döbeln, wo ich selber noch aktiv war. Und was man natürlich, es war die Zeit, in der MP3 immer mehr ins Laufen kam. Früher war es so, also in der Zeit davor war es so, wenn man aktuelle Musik hören wollte, ging man meistens in die Diskothek und dort gab es dann die aktuellen, aber jetzt das Internet kam auf MP3, es wurde für die Diskotheken wurde es schwieriger.
Aber es gab glücklicherweise zu dem Zeitpunkt noch keine Smartphones. Es wurde zu dem Zeitpunkt mit den Anfängen der digitalen Fotografie geliebäugelt, es gab digitale Fotoapparate für Heidengeld. Die hatten noch nicht so eine große Auflösung. Und so hatte man den Vorteil, dass man schon noch ein paar mehr Bilder hatte als in den 90er Jahren, wo noch die analoge Fotografie on board dabei war.
Aber jetzt starten wir rein. Jens, heute beginnst du dein erster Song vom 24. November 2002.
Vom 24. November 2002. Und Marcel hat schon ein bisschen gestaunt. Ich habe zu Hause auch eine kleine Sammlung, wo ich halt auch gesammelt habe, die Charts. Wenn man so ein bisschen Chart-Fanatiker ist, dann hat man damals den Musikmarkt gehabt, dann gab es dann die Musikwoche. Das waren Zeitschriften, die sind immer wöchentlich erschienen und da wurde im Grunde genommen immer die Info gegeben, wie liegen die Charts. Dann wurde von seitens der Industrie, Musikindustrie dargestellt, wann kommt was raus, wurde Promotion gemacht und so weiter und fort. Und die hatten dann immer diesen Einleger drin, wo die aktuellen Charts ausgedruckt waren, die man dann im normalen Musikladen bei unserem lieben Schmidl.
Ne? Viele Grüße, Heiko. Genau. Viele Grüße, Heu.
Genau, ich habe auch mit ihm gesprochen, also er hört auch unseren Podcast, ja. Und wohlwollend habe ich auch gehört, ja. So,
Ich habe schon überlegt, Heiko war ja auch mal aktiver DJ, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, den könnte man eigentlich mal als Gast zu uns hier reinholen. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Heiko, also wenn du uns hörst, wir hätten dich gerne als Gast bei uns im Podcast. Darfst auch zwei Songs vorstellen.
Ja, der war ja damals auch in der Linde in Strehla aktiv zum Beispiel. So, aber ich habe noch diese Zeitung, wenn man sich so überlegt, 20 Jahre alt, also so richtig schön groß, hochgefaltet, passt so auf ein A1-Plakat oder eher kleiner, was sagst du?
Ich würde sagen, also du, das kleine ist A4, das nächste ist A3, also ist es A2, lieber Jens.
A2. Und da stand er so groß drauf, Musikmarkt, Single, Top 100 und die Single Top 100 wurden dann immer zeitnah als Kaufanreiz für die Leute rausgehangen, um zu schauen, was ist derzeit angesagt. Oben und unten war noch ein bisschen Werbung für Sachen, die dann noch kommen. Zum Beispiel hier Werbung, was haben wir hier oben? Morshiba Way Beyond. Wer weiß.
Papa Roach.
Papa Roach kennt man noch soweit, aber... Oder hier Don Dispo and Waterman. You are my sunshine. Das hat sich gut durchgesetzt. Von Pier Music, ja. Jedenfalls habe ich direkt vom 18. November 2002 die Charts original da. In dem Fall staune ich ja, wir tun es ja ein bisschen abwechselnd, wohin die Reise geht. 24.11. ist drin in diesem Zeitraum, weil diese Media-Control-Charts gelten halt immer eine Woche mit drin und da sind wir halt hier mit dabei. Das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass natürlich die Neueinstiege nochmal rötlich unterlegt sind, sodass man immer sehen konnte, aha, das gibt's ganz neu drin in den Charts und dann gab's noch ganz klein immer dargestellt, wie lange sind sie schon drin. Und die wievielte Woche ist das Lied drin. Und hier habe ich halt die Originalgeschichte. Ich lege es jetzt ganz einfach mal ein bisschen hier ab, dass mein lieber Freund Marcel sich das nochmal so betrachten kann. Er wird sich ja auch eine Sache rausgesucht haben. Und ich habe das auch nochmal überprüft, ob die denn hinhauen mit unseren anderen Quellen. Und tatsächlich, die haben ordentlich digitalisiert. Media Control, die haben ja auch genügend Leute, die das dann in digitalen Archiven vermerken, sodass man gut dann immer Bescheid weiß. Ich komme zu meinem Lied. Müsste ich eigentlich jetzt wegnehmen, sonst kannst du das ja sehen hier.
Mach's so. Weg.
Mein Lied war Chart-Einstieg am 4.11.2002 und Platz 44 und war zu dem Zeitpunkt auch die Höchstposition. Also ihr merkt schon, ich habe schon wieder irgendwas aus der Schrabbelkiste rausgenommen. Wie kann er nur, wie soll er nur? Aber ich sag mir immer, diese Riesenhits, die kennt jeder, die weiß jeder irgendwo und da kann man auch mal so nebenbei, neben der Spur mal gucken, was gab's noch so für Sachen.
Für die Riesenhits bin ich ja da.
Für die Riesenhits, so. Jedenfalls war die letzte Chartplatzierung am 18.11.2002 und zwar Platz 69. Man sieht, da war dann nicht mehr so viel möglich, 3 Wochen in den Charts. Aber was interessant ist bei dieser Formation, die verkaufte insgesamt 3 Millionen Tonträger weltweit von allen Sachen, die rausgekommen sind von dieser Formation. Und zwar in Großbritannien, Irland, Charterfolge auch in USA und Australien. Und natürlich logischerweise auch in Deutschland. Ich würde es mal als Trance-Nummer bezeichnen und wir hören mal hinein. So Marcel, hast du es erkannt?
Ich habe es erkannt, ja. Wir sind jetzt in der Zeit angekommen von den ganzen Dance-Projekten, wie sie hießen, Fragma, Silver, so in der Zeit sind wir angekommen.
Ja, wir sind beim typischen Vertreter von dieser Musik, nämlich Fragma. Und Fragma leitet sich aus einer Plansprache Closa ab. Das ist eine geplante, konstruierte menschliche Sprache wie Esperanto, wo man gedacht hat, okay, bevor wir hier mit Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch irgendwie, machen wir einfach mal eine selber konstruierte Sprache, so dass sich alle Menschen sich auf einer Ebene unterhalten können. Und Fragma hat man halt aus dieser Plansprache Closa entnommen und bedeutet Unterteilung oder Zaun. Die Sängerin Damé aus Köln war 1998 bis 2012 dabei. Und das Dance-Projekt Fragma wurde 1999 gegründet von Ramon Zenker, der im Übrigen auch andere Projekte hatte, wie zum Beispiel Bellini, Calvin Rotain, Interactive, Pfaffendorf und jede Menge mehr. Also gibt es so eine ganze Vita, da stand man wirklich, wo der überall rumgerührt hat. und Marco Duderstedt und Dirk Duderstadt. Und die haben Fragma ins Leben gerufen. Und erinnert, wie schon Marcel so gesagt hat, an die Trendsets von Silver 2001, zum Beispiel Turn the Tide oder Delirium featuring Sarah McLachlan. Silence sagt dir wahrscheinlich auch noch was, also eine ganz hohe, prägnante.
Das ist ja aber bloß, da ist ja bloß der Tiesto-Mix relevant.
Naja. So, und das Lied, was wir gehört haben, war natürlich Time and Time Again. Wir hatten noch andere Hits, Every Time You Need Me zum Beispiel 2001, You Are Alive 2001 und Say That You Were 2001. Was natürlich aber der Oberknaller von dieser Formation war, war hier Tucker's Miracle. Und der wurde natürlich zahlreich immer wieder neu geremixed. Und der war natürlich auch sehr erfolgreicher als dieses Time and Time Again. Das war so nicht ganz der Abgesang, aber man merkt, dass die Zeit so langsam aber sicher dann vorüber war bei Fragma. Und jetzt komme ich natürlich noch mal kurz zu der Geschichte, weil ich ja auch meinen lieben Bravo-Erinnerung habe. Wen es interessiert, 2002 war Kinotrend nämlich Fantasy. Und da hat sind wir wieder bei den lieben Bravo-Ottos, was ganz wichtig ist, ne? Und da hat natürlich Harry Potter Stein der Weisen den silbernen Bravo-Indianer bei den Bravo-Otto-Wahl der Daniel Radcliffe bekommen. Und den Gold-Otto bekam Orlando Bloom für Legolas und den Bronze-Otto ging an Elia Jordan Wood wegen Frodo Beutelin und jeweils für Herr der Ringe. Das war damals 2002 angesagt im Kino. Das hatte ich.
Das ist verdammt. Ja. Merkt man, wie alt man ist. Das ist verdammt lange her. Also ich kann mich daran erinnern. Ich habe damals mein duales Studium Ausbildung gemacht und wir haben den Film damals in Riesa im Kino gesehen. Also es ist eigentlich surreal, wie lange das schon her ist, ja.
Aber man war halt fasziniert. Das war schon was ganz Besonderes und vor allen Dingen, man wurde dann getrimmt auf wirklich diese längeren Filme. Wobei auch in den 90ern gab es Filme, die schon länger waren, aber das war ja schon das Credo bei diesen Fantasy-Geschichten.
Das war ja dann richtige Klopper.
Genau. Da gab es ja dann nochmal Extended, extra Long Versions dann für zu Hause. Also eine sehr Fantasy, also im Grunde genommen passt doch die Musik gut dazu, wenn man sich das überlegt, also so Fragma, so im Fantasy mit rein, wobei natürlich meistens die mit Streichinstrumenten das
Silver,
so
gemacht haben. Ja, was hat man da noch? Groove Coverage
war Groove,
da
auch so, Groove Coverage so die Zeit, war auch so die Richtung, ja, genau, Zeit, genau.
Genau, das war so Mädchen-Dance-Floor, nannte man das damals, ja. Abwertend.
So Marcel, das war jetzt meine Number One von 2002 und jetzt bin ich gespannt auf deine.
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe heute, ich sag gleich, zwei Riesenhits rausgesucht, die wir alle kennen, aber einfach mal, um nochmal dran zu erinnern. Song Nummer 1. Ne? Song Nummer 1 war von einer Künstlerin. Ich sage jetzt keine Platzierung, weil das wäre dann so einfach, dann kannst du einfach auf deine Liste gucken.
Ja, ich gucke ja nicht auf die Liste. Ich habe es ja nochmal kurz mal hingelegt, um zu zeigen, wie schön so eine Liste ist.
So, jedenfalls, diese Künstlerin hat ein Album rausgebracht, wo ihr gesagt wird, mach dies, mach das, jenes. Und das war nicht schön. Und dann hat sie ein zweites Album rausgebracht, wo sie gesagt hat, ich mache das alles alleine, unter meiner Regie. Und dieses Album.
Meistens geht es ja immer schief, wenn dann die Künstler das alleine machen.
Und dieses Album hat aber reingeschlagen wie eine Bombe. Und wir reden hier über einen autobiografischen Song, also man sagt nach, dass dieser Song autobiografisch ist. Mhm. Und hat in Deutschland hat er Platz 2 erreicht, in UK Platz 1 und Platz 8 in den USA.
Also gehen wir von einer englischsprachigen Variante aus, also kein deutsches Lied.
Wir reden von keinem deutschen Lied, wir reden von
Es hätte ja sein können, hier dritte Generation lebt. Ja.
Wir reden jetzt von einem internationalen Megasong. Und den hören wir uns jetzt an.
Na, da bin ich gespannt. Well, I can run just as fast as I get to the middle of nowhere, to the middle of my front, strange fears, and I swear you're just like a pill instead of making me bad. Mensch, Marcel, da bin ich fast irgendwie falsch hängen geblieben. Ich hätte es ja auch ahnen können, aber ich dachte erst Melissa Etheridge mit hier Bitch, aber das war in den 90er Jahren.
Also pass mal auf, ja, Melissa Etheridge hat nie Bitch gesungen, sondern das war Meredith Brooks.
Okay,
jetzt
gut.
Jetzt habe ich dich aber richtig erwischt.
Ja, das ist aber nichts. Aber es ist schön, dass wir mal klarstellen, dass wir einfach mal so ein bisschen die Sachen einfach mal klarstellen.
Okay. Genau. Wir reden aber über Pink. Pink ist eine Künstlerin aus den USA, die, wie gesagt, hat, die hatte vorher andere Projekte, hat unter anderem das erste Mal großartig in Erscheinung getreten, wenn du dich daran erinnerst, und zwar im Song oder beziehungsweise im Film Moulin Rouge. Da gab es ja mit Christina Aguilera dieses Lady Marmalade, da war sie mit dabei, diesen Coversong, und danach hat sie ein Album rausgebracht, wo ihr von der Produktionsfirma gesagt hat, mach das mal so, wir trimmen dich so auf Teenie-Star, das hat ihr gar nicht gefallen. Und dann hat sie einen ganz smarten Move gemacht. Sie hat sich Linda Perry rangeholt. Linda Perry kennen wir, wo kennen wir woher, Jens?
Ich bin ahnungslos.
Das ist die Sängerin von den Four Non Blondes.
Okay.
Und diese junge Frau hat Pink hat sich mit dieser Frau zusammengetan und die haben ein Album rausgebracht. Und Misunderstood hieß das Album. Und dieses Album hatte reingeknallt ohne Ende. Da waren Songs drauf wie Don't Let Me Get Me, Let's Get the Party Started und natürlich die dritte Auskopplung Just Like a Pill.
Und warum weißt du das so genau?
Weil ich mich darüber informiert habe und mich vorbereitet habe. Nein, ich selber mag die Musik von Pink. Ich muss auch gestehen, ich war schon zu einem Pink-Konzert. War mega, also es geht richtig die Post ab, ist nicht so, dass die da auf der Bühne steht, also da ist auch mit Akrobatik und Trapez, ja, wo die durchschwingt.
Also ich will jetzt Pink jetzt nichts Schlechtes, also jetzt mal insgesamt gesehen, aber das ist so bei mir, also jeder hat ja seinen Geschmack, das ist bei mir so die Nickelback-Variante in Frauen, in der Frauenstimme. Ich meine, also, die macht ihre Sachen und zwangsläufig ist es ja auch so, dass der Erfolg gibt ja auch recht, da dass man dann halt bei dem Schemata bleibt, und sie hat halt wirklich mitreißende Songs, aber man hört's halt, wobei ich hab's nicht ganz gehört gleich, deswegen man hört halt wirklich bei den Liedern, es ist halt Pink, und das ist auch gut so, ja. Und alles gut.
Also man kann hören, ist es ein Pink-Song oder ist es nicht?
Genau,
Pink-Song.
Genau.
Jedenfalls vielleicht noch haben wir gesagt, habe ich ja vor uns angeschnitten, dass der Song autobiografisch ist. Es wird danach gesagt, sie redet in diesem oder sie singt in diesem Song über Drogenmissbrauch und erinnert sich da an ihre Vergangenheit, was sie damit verarbeitet. Ja, und das war am 24. November 2002 Platz Nummer 14 in den deutschen Charts. Und das ist wirklich schon wieder, oh Gott, 20 Jahre, Jens.
20 Jahre Pink. Und vor allen Dingen hatte ich immer Probleme, sie zu schreiben, weil da gehört eigentlich so ein Ausrufezeichen dann irgendwann dazu. Ich weiß nicht, ob das später gekommen ist bei Pink. Also wenn man so Pink schreibt, also die Künstlerin Pink, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass man einfach nicht nur ein I schreibt, sondern so ein Ausrufezeichen. Also sie halt einen eigenen Logo-Schriftzug, ist ihr das aufgefallen? Liege ich da falsch? Also das kommt bei mir immer so ins Gedächtnis. Wie schreibst du denn nur Pink? Also nicht die Farbe Pink.
Okay, das war mein erster Song. Vielleicht, jetzt kommen wir wieder zur Rubrik, was wir angefangen haben, und zwar Zeitgeschehen. Was war, bevor Jens zu seinem zweiten Song geht, was war damals los? 2002, die CSU spricht sich als erste Partei des Deutschen Bundestages dagegen aus, die EU oder beziehungsweise gegen den EU-Beitritt der Türkei aus. Dann ganz brandheißes Thema 2002, wir reden von der Flutkatastrophe in Dresden von der Elbe, was alles überflutet war, und zwar wurden im November 2002 nach der Flutkatastrophe die Gemäldegalerie Alte Meister und die Semperoper für die Zuschauer wieder eröffnet, und Per Steinbrück wird neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Das war im November 2002. Und Jens, jetzt kommen wir zu deinem Song, und jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe ja nur bald die Vermutung, dass wir heute mal wieder ein Gleichnis finden.
Ich habe, als ich mir den Song rausgesucht habe, habe ich mir so auch gesagt, was hast du dir für einen Song rausgesucht? Wie kann das passieren? Oder wir haben es ja noch nicht aufgelöst. Jetzt gucken wir mal, ich guck mal ein bisschen ins Gesicht bei meinem lieben Marcel, was er jetzt dazu sagt. Wir haben die Erstveröffentlichung beim Song war am 13.08.2002. Der Chart-Einstieg war am 2.09.2002 auf Platz 42. Und Platz 54 war am 24.11.2002.
Okay, dann haben wir zumindest erstmal nicht den gleichen Song als zweiten.
Das ist aber schön. Wobei, als ich das so herausgesucht habe, dachte ich mir, Mensch, das wäre eigentlich der Song für meinen lieben Freund Marcel. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt jemals gespielt hat, aber es ist eine machbare Sache, natürlich für die Leute, die sowas mögen. War 13 Wochen in den Charts. Höchstposition war Platz 20, eine Woche lang am 7.10.2002. In Österreich war es die Höchstplatzierung Platz 7, war 14 Wochen in den Charts. In der Schweiz war es Platz 23, war 13 Wochen in den Charts. In Großbritannien war es Platz 14, war 7 Wochen in den Charts. Und in den USA war es Platz 13 in 23 Wochen. Und insgesamt hat diese Band weltweit mehr als 4,5 Millionen Tonträger verkauft. Und zu guter Letzt, es ist eine Post-Crunch-Band. So, jetzt kommst du.
Ich kenne mich in den Schweizer Charts nicht aus, deshalb...
Na dann, dann hören wir einfach mal rein.
So, jetzt müssen wir klären, wie kommst du drauf, dass das Post-Crunch ist?
Es ist ja so, wenn man genau dort reinhört, dann hört man so in gewisser Weise Nirvana raus. Vom Sound her, alles drum und dran. Die Zeit des Crunch war ja im Grunde genommen in den 90er Jahren mit Nirvana, mit, ich weiß gar nicht, Pearl Jam mit dazugehört hat. Auf alle Fälle Nirvana waren halt die Ikonen vom Crunch. Und wenn man den Sound halt genau da nochmal hört, ist das schon Crunch, was dort abgespielt wird. So, und so ein Post selber, jetzt kommt mal ein bisschen hier der Schlaumeier,
ja.
Wurde mir dann immer gelehrt, ja, die Post kommt immer später. Ja, deswegen Post, also quasi nachträglicher Crunch, also wiederbelebter Crunch, um es mal so zu nennen, wird als Post-Crunch bezeichnet.
Also wir reden jetzt gerade, vielleicht wollen wir den Zuhörern mal, wir reden von Puddle of Mud, She Hates Me.
Genau so
schaut das. Das war der Song, den wir gehört haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war halt mit Crunch für mich nicht viel zu tun. Also für mich war das alles diese Musikrichtung Highschool Rock, was es damals gab. Da gab es ja auch noch Wheatus und was es da alles gab. Und Alien Ant Farm, die dann ein Cover von...
Ja,
von
oder Blink...
Blink 182, ja, genau. Also für mich war aber, das so ein bisschen Highschool Rock und mit Crunch hatte das eigentlich für mich nicht viel zu tun.
Wenn man aber jetzt genau sich das anhört, das hat durchaus was von Leiden Nirvana. Aber gut, egal, auf alle Fälle.
Ja, egal ist das nicht. Also liebe Zuhörer, also wenn ihr uns vielleicht aufklären wollt, was das genau ist, ist das Post-Crunch oder ist das Pre-Punk oder ist das Highschool-Rock, schreibt uns einfach podcast.musikgeschichte@gmail.com und wir werben das aus. Also wir wollen auch eure Meinung hören.
Ja, auf alle Fälle, wenn man es übersetzt, nennt sich die Band Schlammpfütze und ist aus Kansas City, Missouri, USA, Gründung 1993 schon und der Sänger Wes Scantlin gründete die Band nach der Highschool. Die Auflösung der Band war tatsächlich 1999, aber der Sänger hat nicht aufgegeben und schaffte es über den Security-Mann an Limp Bizkit zur Tour 99 Fred Durst weiterzuleiten, sein Demoband. Und der fand das so genial, dass er ihn unter Vertrag nahm und er besorgte glattweg ein paar neue Bandmitglieder, damit es auch weiter laufen sollte. Und dann waren die Support in den USA für die Bands Cold und Stained, Deftones und Godsmack. Und in Europa dann auch Support für Linkin Park. Und weswegen ich mir gedacht habe, na, es könnte eng werden mit meinem lieben Freund Marcel. Da staune ich, dass er, wahrscheinlich hat er das nicht so mitbekommen oder eher ausgeblendet. Der spätere Song Control war offizieller Titelsong des WWE Royal Rumble Pay-Per-View Event 2004.
Und what the fuck, was interessiert mich das?
Und 2007, die Single Famous war bei der WWE One Night Stand 2007 der Titelsong. Also deswegen dachte ich für einen Moment, das wäre was für meinen lieben Freund Marcel, aber...
Also ich muss dir ehrlich sagen, es gibt ein paar schöne Nummern für diese Musikrichtung. Ich nenne sie jetzt mal High School Rock, zum Beispiel Papa Roach. Das ist eine schöne Sache, was man mithören kann. Gefällt mir gut. Es gibt auch ein paar schöne Sachen, zum Beispiel von Limp Bizkit. Aber ansonsten, ja, das ist so. Für mich ist das so Musik, das ist so, wie gesagt, so pubertäre Rock. Und jetzt lassen wir mal alles raus. Und ja, also das ist, wo wir gerade wieder beim Thema sind, das ist so die Vorstufe von Nickelback.
Ach, du magst auch Nickelback, merke ich gerade eben, oder? Wir gehen also, mal gemeinsam Nickelback-Konzert, oder?
Muss man sagen, Nickelback hatte zwei tolle Songs, aber das andere ist natürlich alles, also Nickelback ist so für mich die kanadischen pur.
Achso, ich komme schon wieder vor. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht irgendwo gesperrt werden.
Das Hartmut Engler uns irgendwann mal anruft und sagt, was seid ihr so böse auf uns?
Ja, da gibt's ja auch diese Passage beim Dieter Bohlen Buch, wenn du das hier, Hartmut Engler und Dieter Bohlen, egal, blenden wir aus. Also ja, wer Lust hat, kann das gerne dort mal nachrecherchieren. Eine Sache noch zum Song, also wenn man den Text halt sich anschaut, man merkt ja auch schon, das Liebeslied mit tragischer Erkenntnis und Neubeginn. Am Anfang ist alles super, dann kommt die Ernüchterung und dann gibt's für den Protagonisten den Neustart. Er kommt halt zur Erkenntnis, she hates me.
Ja, toll.
Toll, oder? Toll. Da haben wir noch ein bisschen was rausgeholt hier aus diesem Song, she hates me. Das macht sich wahrscheinlich auch gut bei Ex-Freundinnen als Klingelton, wobei dann hat man den dann nicht mehr auf dem Handy, logischerweise. Aber das wäre so eine Geschichte, okay, was man jetzt machen könnte. Gut.
Gut. Song Nummer 2, wir wollen ja nicht allzu lange drumherum bleiben. Song Nummer 2 ist einer der wichtigsten deutschen Songs aller Zeiten, muss man so sagen. Und wer brauche ich jetzt eigentlich sagen? Du hast die Charts gesehen. Ich denke, du weißt, worum es geht.
Das war damals eine kopiergeschützte CD.
Das weiß ich nicht. Also ich habe damals, ehrlich gesagt, ich habe damals das Vinylalbum. Ich habe es auch immer noch da. Ich habe es mir als Vinyl gekauft damals.
Ich habe es als Original da. Als Original-CD habe ich es da. Wenn es das ist, nicht?
Jetzt bin ich ja gespannt, ob du denkst, das ist das, was ich denke, was du denkst, dass ich denke, was ich den Song ausgesucht habe. Hören wir mal rein.
Hören wir mal rein.
Es ist okay, alles auf dem Weg. Es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch.
Und der Mensch bleibt Mensch. Und das ist so die Zeile, die mir so im Blick oder im Gedächtnis geblieben ist. Ein wirklich sensationelles Album. Obwohl ich selber auch mal zum Konzert war bei Herbert Grönemeyer. Mich treibt es da jetzt nicht nochmal extra hin. Der hat gute Lieder, aber da gab es halt auch so Phasen, wo ich mir gesagt habe, nee, da komme ich nicht so ganz mit. Er gehört zu den richtig Großen der Zunft in Deutschland und hat nicht ohne Grund auch den Wohnort London, glaube ich, gewählt, um aus diesem ganzen Medienspektakel. Ist er wieder in Deutschland?
Mittlerweile wieder in Berlin.
In Berlin.
Okay. Ist ja ein beliebtes Ziel für Schrubbler, die sagen, ja, der zahlt ja in Deutschland keine Steuern. Doch, der zahlt in Deutschland genug Steuern und lebt auch, ist nur ein Nebenwohnsitz in London. Der hat auch seine Produktionsfirma Grönland Records, ist in Berlin. Aber jetzt kommen wir wieder zum Wichtigen. Wir kommen zum Song Herbert Grönemeyer und Mensch. Am Datum, am 24. November 2002, war es Platz Nummer 27. Aber der Song erreichte in Deutschland Platz Nummer 1, in Österreich Platz Nummer 1 und leider nur Platz Nummer 2 in der Schweiz. Er war 23 Wochen lang in den Charts. Das gleichnamige Album Mensch ist wohl das heute wichtigste Werk, was Herbert Grönemeyer jemals rausgebracht hat. Es reflektiert den Lebensweg von Herbert Grönemeyer und vor allen Dingen hat er einige Jahre davor innerhalb von kurzer Zeit seine Frau und seinen Bruder verloren und das verarbeitet er auf dem Album. Dieses Album gehört zu den, oder beziehungsweise ist das zweitmeist verkaufteste Album innerhalb von Deutschland. Auf Platz 1, weil weißt du, welches Album auf Platz 1 ist?
Meinst du jetzt ein deutsches Album oder ein?
Nee, es gibt ja Verkaufszahlen in Deutschland und da gibt es ein Album, was mehr verkauft wurde, ein einziges Album, was mehr verkauft wurde, als das Album Mensch von Herbert Grönemeyer.
Nein, erzähl mal. So genau habe ich, also diese All-Zeit-Hitlisten habe ich jetzt nicht im Kopf.
Und zwar der Soundtrack von Dirty Dancing.
Okay.
Genau. So. Aber das Album erhielt 21 Mal Gold, in Europa 3-mal Platin und die Single erreichte Platin-Status. Ja, brauchen wir nicht viel zu erzählen. Können wir auch frei erzählen hier. Brauchen wir nicht gucken, was wir aufgeschrieben haben. Herbert Grönemeyer, einer der wichtigsten deutschen Künstler, den wir haben. Einer der erfolgreichsten deutschen Künstler. Und
der mit Nuscheln Geld verdient.
Genau. Aber ich muss sagen, mit dem Album Mensch, wenn man das Revue passieren lässt, was er vorher gemacht hat und was danach kam, finde ich, hat er sich nochmal so ein bisschen aus seiner vorherigen Deutsch-Rock-Phase, wie man es nennt, noch ein bisschen emanzipiert und hat sich mehr so in den lyrischen Bereich manövriert. Also es ist nochmal eine ganz neue Seite von ihm gewesen und hat ihm, also das Album war der Millionenseller für ihn.
Ja, die Texte waren auch schon in Anfangszeiten sehr gut bei Herbert Grönemeyer, man muss es so sagen, aber er ist halt aus seiner Wohlfühlecke, sage ich jetzt mal so, wo er gesagt hat, okay, ich mache jetzt immer nur das, hat er sich da halt, wie du schon gesagt hast, dort herausbegeben und hat halt wirklich ein sensationelles Album hingelegt. Auch schon davor, in 90er Jahren, also es gab Lieder, die ich auch sehr gut fand von Herbert Grönemeyer, zum Beispiel Land unter von Herbert Grönemeyer.
Dein Lieblingssong von Herbert, was wäre dein Lieblingssong?
Ist schwierig. Also es gibt halt Kinder an die Macht. Das ist eine Geschichte auch mit richtig gut Tiefgang und halt auch eines der Erstlingswerke, sage ich jetzt mal so. Und halt auch mal dieses Album, wo er sich vielleicht mehr erhofft hat, gab es 1994 oder 95, wo er sich so eine Trance-Geschichte, da war Morgenrot im Trance-Remix, wenn du dich entsinnen kannst. Das ist auch mal wieder anhörenswert. Herbert Grönemeyer hat sich halt auch in verschiedenen Sachen ausprobiert und hat natürlich auch ein Label, wo auch gute Künstler unter Vertrag stellen. Also der hat vorgesorgt.
Also für mich der beste Song von Albert, von Herbert ist immer noch Was soll das? Also den kannst du spielen, wenn du willst. Den spiele ich auch gern zum Beispiel in der Diskothek. Also kannst du auch in der Deutschrockrunde mit reinspielen, zusammen mit Westernhagen Ärzten, was noch alles, geht gut ab. Und die Leute, den Text auch, die könnten jetzt unsere Kinder sein, Text ist trotzdem bekannt.
Ja, oder halt auch diese Sache, aber jetzt mal disco-mäßig ausgegrenzt, Alkohol. Ist halt auch so ein Lied von Herbert Grönemeyer, auch in früheren Zeiten, was so viel Wahrheit mit drin hat. Es ist halt wirklich ein Ausnahmekünstler, der nicht ohne Grund richtig viel Erfolg in Deutschland hat.
Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Ich durfte es machen. Man muss kein Fan vom VfL Bochum sein, aber geht einfach mal nach Bochum ins Stadion. Vorm Spiel spielen die von Herbert den Song Bochum, was da abgeht. Also das sollte man schon mal erlebt haben, ist eine coole Sache, ist auch so ein Song, wo man denkt, okay, das hat was in sich sozusagen. Ja.
Sehr schön, Marcel. Da haben wir also nochmal einen deutschen Künstler zum Abschluss hier gefunden. Oder war du hast ihn gefunden. War nötig.
War heute bis schon mal eine andere Folge. Da hatten wir wirklich mal zwei Riesenhits mit drin.
Kein Schlager.
Kein Schlager. Wir wollen nicht immer bloß Unbekannte oder Hits aus den unteren Regionen. Wir machen natürlich nicht Unbekanntes, aber natürlich wollen wir auch mal mit Riesenhits prälieren. Und da möchte ich schon auf die nächste Folge hinweisen. Auf die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es um den Zeitpunkt, wo wir sprechen. Gibt es die damalige Nummer 1 von mir, versprochen. In diesem Sinne, ich sage Tschüss, Jens geht per Du.
Na dann, liebe Freunde, dann lassen wir uns überraschen, was die damalige Nummer 1 von unserem lieben Marcel beim nächsten Mal sein wird. Egal. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.